Die Bibel steckt voller Antworten auf die vielen Fragen des Lebens. Baylis Conley hat es selbst erlebt und erklärt dir das Wort Gottes verständlich und lebensnah.
Hallo, hier ist Baylis Conley. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. In der letzten Sendung haben wir über drei verschiedene Arten von Wind gesprochen, die für Herausforderungen stehen, die jedem Christen in seinem Leben begegnen. Diese Winde werden im Neuen Testament erwähnt. Sie sind bildlich gemeint. Es sind drei Dinge, mit denen wir alle zu kämpfen haben. Letztes Mal haben wir über den Wind des Zweifels gesprochen. Im Jakobusbrief heißt es, wenn es jemandem unter euch an Weisheit fehlt, so bitte er Gott, der gern und ohne Vorwurf gibt, und sie wird ihm gegeben werden. Aber die Person muss mit Glauben bitten und nicht zweifeln. Wer zweifelt, ist wie eine Meereswoge, die vom Wind hin und her gepeitscht wird. Ein solcher Mensch ist unbeständig. Er wird nicht empfangen, worum er Gott bittet. Wer zweifelt, wird keine Weisheit oder anderes empfangen, um das er bittet. Und wir haben darüber gesprochen, wie man den Wind des Zweifels besiegt. Gehen Sie zu unserem YouTube-Kanal oder auf unsere Website und hören Sie sich die Predigt an. Ich kann es nur empfehlen. Aber jetzt möchte ich über eine andere Art Wind sprechen, dem wir als Christen alle begegnen. Und das ist der Wind der falschen Lehre. Der erste war der Wind des Zweifels. Darüber haben wir letztes Mal gesprochen. Heute beschäftigen wir uns mit dem Wind der falschen Lehre. Ich lese ein paar Verse aus Epheser 4, Verse 11 bis 16. Hören Sie gut zu. Da steht, er, damit ist Jesus gemeint, hat die einen als Apostel, die anderen als Propheten, wieder andere als Prediger und schließlich einige als Hirten und Lehrer eingesetzt. Warum? Vers 12 bis 16. Ihre Aufgabe ist es, die Gläubigen für ihren Dienst vorzubereiten und die Gemeinde, den Leib Christi, zu stärken. Auf diese Weise sollen wir alle im Glauben eins werden und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen, sodass unser Glaube zur vollen Reife gelangt und wir ganz von Christus erfüllt sind. Dann werden wir nicht länger wie Kinder sein und uns ständig von jeder fremden Meinung beeinflussen oder verunsichern lassen, nur weil geschickte Betrüger uns eine Lüge als Wahrheit hinstellen. Stattdessen lasst uns in Liebe an der Wahrheit festhalten und in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden, der das Haupt seines Leibes, der Gemeinde, ist. Durch ihn wird der ganze Leib zu einer Einheit. Und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen bei, sodass der ganze Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist. Er ermahnt uns, nicht wie Kinder zu sein, die sich von jeder Meinung oder Lehre beeinflussen lassen. Und wie besiegen wir diesen Wind der falschen Lehre? Erstens, und das ist ziemlich einfach und knüpft ein Stück weit an das an, was wir letzte Woche gehört haben, lesen Sie in der Bibel. Lernen Sie mehr über den Sohn Gottes. Manche Menschen lassen sich von jeder Lehre und Meinung beeinflussen. Sie lassen sich von jedem Wind packen und mitschleifen, der gerade durch die Stadt weht. Ich bin nun schon seit 42 Jahren Pastor. Im Dienst stehe ich schon länger als das. Ich habe immer wieder Menschen erlebt, die auf jedes neue, tolle, glänzende Objekt anspringen, das man ihnen vor die Nase setzt. Ob es biblisch ist oder nicht, sie lassen sich in jedes Extrem hineinziehen. Ich habe das immer wieder beobachtet. In den Versen, die wir gerade im Epheserbrief gelesen haben, geht es um die Gemeinde als Einheit. Wir sind nicht nur locker verbunden, sondern zu einer Einheit zusammengefügt. Wie ein Körper, der ein großes Ganzes ist. Jeder Teil unterstützt die anderen. Hier wird das Bild der Gemeinschaft einer lokalen Gemeinde gezeichnet. In einer solchen Glaubensgemeinschaft findet man eine Sicherheit, die man allein nicht hat. Wenn Sie Beziehungen zu anderen Christen einer Gemeinde pflegen, dann werden die anderen reagieren, sobald sie seltsame Dinge verbreiten oder einer kruden Lehre nachlaufen. Sie werden sie hinterfragen und warnen, wenn sie sich mit fragwürdigen, unbiblischen Lehren beschäftigen oder mit Menschen umgeben, die seltsame Lehren vertreten. Ein Wolf versucht immer zuerst, das Schaf von der Herde zu trennen. Denn wenn wir nicht mit dem Rest der Herde zusammen sind, sind wir verletzlich. Wo viele Ratgeber sind, findet sich Hilfe, heißt es in der Bibel im Buch der Sprüche. Also suchen Sie die Verbindung zu anderen. Bringen Sie sich in der Gemeinde ein. Es ist gut, zum Gottesdienst zu gehen, aber suchen Sie sich auch kleinere, verbindliche Gruppen. Das gibt Sicherheit. Wenn Sie Freunde haben, die Sie hinterfragen, werden Sie weniger schnell Opfer von irgendwelchen seltsamen Lehren oder anderen Dingen, die unbiblisch sind. Kommen wir zum dritten Punkt, der auch wichtig ist. Der erste ist, lesen Sie in der Bibel. Sie sollten sich darin auskennen. Zweitens, Sie brauchen eine Gemeinde. Und drittens, erkennen Sie geistliche Leiterschaft an und ordnen Sie sich hier unter. Die Stelle im Epheserbrief, die wir gerade gelesen haben, beginnt damit, dass Jesus die Gläubigen mit verschiedenen Gaben ausrüstet, damit sie als Apostel, Propheten, Evangelisten, Pastoren und Lehrer die Gemeinschaft stärken können. Ordnen wir uns den Leitern der Gemeinde unter. Und ich meine damit keine autoritäre, diktatorische Art von Leiterschaft. Aber es ist nun einmal so, dass Gott Leiter der Gemeinde beruft und ihnen die Erkenntnis und den Überblick schenkt, um die Herde zu führen. Hören wir uns diese Verse aus Apostelgeschichte 20, Verse 28 und 29 an. Da steht, und nun seht euch vor. Achtet darauf, die Herde Gottes, Paulus schreibt hier an eine Gruppe von Leitern, achtet darauf, die Herde Gottes, seine Gemeinde, die er durch das Blut seines eigenen Sohnes erkauft hat, zu hüten und zu betreuen. Wörtlich, um Gottes Gemeinde zu füttern und sie zu führen. Das ist die Aufgabe eines Hirten. Zu hüten und zu betreuen, über die der Heilige Geist euch als Älteste eingesetzt hat. Ich weiß genau, dass sich nach meinem Weggang falsche Lehrer wie böse Wölfe unter euch mischen und die Herde nicht verschonen werden. Als Leiter und Pastor habe ich einen guten Riecher für Wölfe. Gott hat mir sowohl die Erkenntnis als auch den Überblick geschenkt, um die Herde zu versorgen und zu führen. In Hebräer 13, Vers 17 wird den Gläubigen gesagt, gehorcht den Leitern eurer Gemeinde und tut, was sie sagen. Es ist ihre Aufgabe, über eure Seelen zu wachen. Und sie wissen, dass sie Gott Rechenschaft geben müssen. Das ist eine große Verantwortung. Ich soll über die Seelen der Leute wachen. Also spreche ich in meinen Predigten über Lehrfragen. Manchmal tauchen irgendwelche Ideen auf, etwas ist der letzte Schrei oder ein paar Leute werden in irgendetwas hineingezogen. Manchmal sind es Wahrheiten, die ins Extreme getrieben werden. Manchmal sind es geistliche Angriffe oder etwas anderes. Ich nenne keine Namen, aber ich spreche diese Dinge an und zeige den Leuten die Wahrheit. Und ich oder andere Leiter unserer Gemeinde sprechen auch von Zeit zu Zeit einzeln mit Leuten über eine Lehre, der sie anhängen, über etwas anderes, das sie vertreten. Oder wenn sie anfangen, sich mit Leuten zu umgeben, die eine fragwürdige Lehre oder fragwürdiges, unbiblisches Verhalten unterstützen. Wir kümmern uns um die Leute. Wir haben die Verantwortung, über ihre Seelen zu wachen. Aber wir können nur denen helfen, die uns zuhören. Zusammengefasst gibt es also drei Dinge, mit denen wir den Wind der falschen Lehre besiegen können. Erstens, lesen Sie Ihre Bibel. Sie müssen die Wahrheit kennen. Zweitens, gehen Sie in eine gute, bibeltreue Gemeinde. Ich weiß, dass mir Menschen aus der ganzen Welt zuhören, aber es gibt bestimmt auch in Ihrer Nähe eine gute, bibeltreue Gemeinde. Selbst wenn Sie etwas weiterfahren müssen, als Sie gern würden, ist es das wert, um zu einer Gemeinschaft zu gehören, in der Sie das Wort Gottes hören und echte, berufene, geistliche Leiter haben, die Jesus und seine Herde lieben. Drittens, hören Sie auf die Leiter, die Gott Ihrer Gemeinde vorangestellt hat, und ordnen Sie sich ihnen unter. Dann werden Sie nicht vom Wind irgendwelcher fremder Lehren davongetragen. Und nun wollen wir über einen anderen Wind sprechen, der uns Christen begegnet und den wir besiegen können. Es ist der Wind der schwierigen Situationen. In Matthäus 7, Verse 24 bis 27 sagt Jesus, wer auf mich hört und danach handelt, ist klug und handelt wie ein Mann, der ein Haus auf massiven Felsen baut. Auch wenn der Regen in Sturzbächen vom Himmel rauscht, das Wasser über die Ufer tritt und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es nicht einstürzen, weil es auf Felsen gebaut ist. Doch wer auf mich hört und nicht danach handelt, ist ein Dummkopf. Er ist wie ein Mann, der ein Haus auf Sand baut. Wenn der Regen und das Hochwasser kommen und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es mit Getöse einstürzen. Wir alle erleben Stürme. Sie suchen das Leben eines jeden Christen heim. Wir erleben Schwierigkeiten. Das lässt sich nicht umgehen. Es kommt nicht darauf an, ob man ein reifer Christ ist oder ein junger Christ. Wir leben in einer gefallenen Welt. Das bedeutet, dass diese Welt voller Nöte ist. Vielleicht stecken Sie mit Ihrem Leben gerade in einem wilden Sturm. Der Wind heult. Vielleicht tobt der Wind in Ihrer Ehe und droht, Ihre Ehe und die Beziehung zu der Person zu zerstören, der Sie lebenslange Treue versprochen haben. Vielleicht rüttelt der Wind an Ihren Kindern oder Ihrer körperlichen Gesundheit. Vielleicht stecken Sie gerade in Ihrer Arbeit in einem richtigen Orkan. Sie werden unbarmherzig verfolgt. Oder vielleicht geht es auch um Ihre Finanzen. Das sind alles schwierige Situationen. Sie können ganz unterschiedlich aussehen. Und dieser Wind weht im Leben von jedem von uns. Die Männer in dem Gleichnis haben beide das Wort gehört. Aber sie handeln unterschiedlich. Derjenige, der das Wort hört, aber nicht danach handelt, wird von der schwierigen Situation vernichtet. Das Haus des Mannes, der das Wort hört und danach handelt, bleibt dagegen stehen, denn es ist auf dem Felsen von Gottes Wort erbaut. Wenn zwei Menschen im Gottesdienst sitzen und die gleiche Predigt hören, kann das bei jedem von ihnen ganz unterschiedliche Folgen haben. Der eine hört es und sagt Amen und macht sich tolle Notizen, aber handelt nicht danach, während der andere es sofort umsetzt. Das kann zum Beispiel eine Predigt darüber sein, die zu segnen, die uns verfluchen, denen Gutes zu tun, die uns hassen, und für die zu beten, die uns verspotten und verfolgen. Manche hören das und sagen, ja, Amen, aber tun es nicht. Andere sagen, ich habe eigentlich keine Lust, das zu tun. Das ist wahrscheinlich das Schwerste, das ich je tun werde. Aber ich werde freundlich zu diesem Arbeitskollegen sein, der so aggressiv und gemein zu mir gewesen ist. Sie handeln nach dem Wort. Ich erinnere mich an etwas, das geschah, als meine Frau und ich frisch verheiratet waren. Meine Frau ist ausgebildete Krankenschwester. Sie hat immer noch ihre Arbeitserlaubnis, aber sie hat nicht mehr als Krankenschwester gearbeitet, seit wir 1983 die Cottonwood Church gegründet haben. Sie hat seitdem voll für diese Gemeinde gearbeitet und war so eine große Bereicherung. Lassen Sie mich kurz ein kleines Loblied auf meine Frau singen. Sie hat unsere gesamte Kinderarbeit von Grund auf aufgebaut. Irgendwann hatten wir 600 Kinder. Das war vor 30 Jahren. Wir hatten 600 Kinder und hunderte ehrenamtlicher Mitarbeiter. Sie hat das ganze Programm entwickelt. Sie hat den Lehrplan aufgestellt. Und dann mussten wir mehrere Personen anstellen, um alles abzudecken, was sie tat. Dann gab sie diese Aufgabe ab und baute einen anderen Bereich der Gemeinde auf. Er wuchs, sie holte ehrenamtliche Mitarbeiter dazu, er wuchs weiter und wir mussten mehrere Personen anstellen, um ihre Aufgaben zu übernehmen. Das hat sie in der Geschichte unserer Gemeinde immer wieder gemacht. Und als wir frisch verheiratet waren, arbeitete ich als Co-Pastor in einer anderen Gemeinde. Ich arbeitete 2 Jahre dort und unterstützte einen anderen Mann bei seiner Vision. Janet arbeitete mehrere Tage pro Woche als Krankenschwester. Und sie hatte eine Vorgesetzte, die sie schlecht behandelte. Wir beteten für diese Person, denn die Bibel sagt, wir sollen für die beten, die uns verspotten und uns verfolgen. Wir sollen die segnen, die uns verfluchen. Wir sprachen Worte des Segens über diese Frau aus und beteten für sie. Und wir beteten für die Situation. Ich sagte, Schatz, du musst hingehen und nett zu dieser Person sein. Zahle sie mit Freundlichkeit zurück und du wirst gesegnet werden. So lehrt es die Bibel. Dann kam der Tag, an dem Janet eine hohe Zusatzvergütung bekam. Es war ein sehr großer Betrag. Sie sagte, Bayless, ich glaube, ich hätte nicht so viel bekommen sollen. Was soll ich jetzt tun? Ich sagte, frag nach, ob es wirklich stimmt. Also ging sie hin und fragte nach. Aber ihre Vorgesetzte sagte, ja, ich habe das so unterschrieben, behalten Sie es. Als Janet nach Hause kam, sagte sie, ich habe trotzdem das Gefühl, es sei nicht richtig. Andere haben nicht so viel bekommen. Ich glaube nicht, dass mir das zusteht. Ich sagte, gut, dann zahle es zurück. Dein Gewissen muss rein sein. Sie ging wieder zu ihrer Vorgesetzten und die Vorgesetzte sagte, aber ich will, dass Sie das bekommen. Nun nehmen Sie es schon an. Janet kam nach Hause und sagte, sie will es mich nicht zurückzahlen lassen. Also sagte ich, dann behalten wir es eben. Wir zahlten es auf ein Sparkonto ein. Und die Vorgesetzte, die Janets größte Feindin gewesen war, wurde auf einmal ihre größte Verbündete. Wir hatten Gottes Wort in die Tat umgesetzt und Gott hat eingegriffen. Ich erinnere mich an eine Frau, die uns einmal anrief. Unsere Gemeinde war damals noch sehr klein. Die Frau hieß Sharon. Sie sagte, ich bin krank. Ich habe eine starke Grippe. Mir ist so schlecht und ich habe das Gefühl, gleich ohnmächtig zu werden. Jetzt habe ich gerade im Jakobusbrief gelesen und dort steht, wenn jemand unter euch krank ist, der rufe die Ältesten der Gemeinde. Pastor, wenn Sie ein Ältester sind, dann kommen Sie bitte und salben mich mit Öl und beten für mich. Ich sagte, ich bin in 15 Minuten da. Ich nahm mein Ölfläschchen, stieg ins Auto, fuhr zu ihrem Haus und klopfte an die Tür. Sharon öffnete und sagte, ich habe gerade solche Schmerzen. Ich habe furchtbare Kopfschmerzen. Ich sagte, gut, machen Sie sich bereit. Wir standen noch auf der Schwelle. Ich salbte sie mit Öl, betete für sie und sie fing an zu jubeln. Es war unglaublich. Sie sagte, die Kopfschmerzen sind weg. Das Fieber ist heruntergegangen. Sie fing an, in ihrem Haus herumzulaufen, jubelte aus voller Kehle, hob die Hände und lobte Gott. Nachdem wir Gott zusammen eine Weile gelobt hatten, ließ ich sie allein. Sie lief immer noch im Haus herum und lobte Gott. Sie hatte das Wort gehört und danach gehandelt. Jakobus schreibt, seid Täter des Wortes und nicht nur Hörer. Und etwas später schreibt er, wer das Wort hört und es nicht tut, täuscht sich selbst. Ich überlege, ob ich Ihnen noch eine Geschichte erzählen kann. Als unser jüngster Sohn Spencer ein kleiner Junge war, schaute er manchmal biblische Zeichentrickfilme. Und einmal schaute er einen dieser Filme über Götzendienst. Ich glaube, sie erzählten von Gideon, der loszog und die Götzen im Haus seines Vaters zerschlug. Ich bin ziemlich sicher, dass es das war. Und die Aussage des Films war, dass wir nur Gott anbeten sollen und keine Götzen. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, die Hauptfiguren waren ein Fuchs und ein Waschbär oder so etwas. Es war ein netter kleiner Kinderfilm, aber er erklärte das biblische Prinzip ganz gut. Auch im Neuen Testament heißt es in 1. Johannes, ihr Lieben, haltet euch fern vom Götzendienst. Das ist der letzte Vers in diesem Brief. Spencer schaute also den Film, er war damals wohl 4 Jahre alt. Nachdem er den Film zu Ende geschaut hatte, ging er zurück ins Kinderzimmer. Dann hörten wir einen lauten Knall, als sei etwas heruntergefallen. Wir liefen alle hin, sein älterer Bruder, seine Zwillingsschwester, seine Mutter und ich. Und Spencer stand da mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Harrison hatte einmal einen Baseballpokal gewonnen. Sein Team hatte den ersten Platz gemacht. Er war so stolz darauf. Und dieser Pokal hatte auf seiner Kommode gestanden. Aber nun war er kaputt. Spencer hielt die Bruchstücke in den Händen und sagte, ich hab's auch gemacht, Dad. Ich hab den Götzen zerstört. Sein Bruder wurde unglaublich wütend. Spencer, du hast meinen Baseballpokal kaputt gemacht. Aber Janet und ich mussten lachen. Wie konnte man ihn dafür bestrafen? Er hatte den Götzen zerstört. Er hatte nach dem Wort gehandelt, genau wie Gideon, der die Götzen in der biblischen Geschichte zerstört hatte. Wir mussten einfach lachen. Genau das wünscht sich Gott, dass wir das Wort hören und sofort losziehen und danach handeln. Es kann dabei um unsere Finanzen gehen, oder um unsere Ehe, um unsere Gesundheit, oder darum, wie wir unsere Kinder erziehen, darum, wie wir mit einem Feind umgehen, oder um unsere Gottesdienstbesuche und unsere Gemeindezugehörigkeit. Wissen Sie, in der Bibel steht, dass wir die Versammlung nicht vernachlässigen sollen, wenn wir den Tag der Wiederkunft von Christus nahe kommen sehen. Wir sollen uns umso mehr versammeln, wenn wir sehen, dass sich der Tag nähert. Das ist ebenfalls ein Wort, nach dem wir handeln sollen. Ich bin sicher, dass gerade jemand zuschaut, der das hören muss. Denn eigentlich hatte ich gar nicht geplant, das zu sagen. Sie hatten eine Begegnung mit Jesus, aber sie gehen aus irgendeinem Grund in keine Gemeinde. Stehen Sie auf und suchen Sie sich eine Gemeinde. Handeln Sie nach Gottes Wort. Seien Sie ein Täter des Wortes und nicht nur ein Hörer. Wenn Sie den Wind besiegen wollen, der Ihr Leben heimsucht, dann müssen Sie ein Täter des Wortes sein. Wir haben uns in der letzten und in dieser Predigt drei Punkte angeschaut. Erstens, der Wind des Zweifels. Wenn wir beten und Gott um Weisheit oder etwas anderes bitten, kommt eine leise Stimme und sagt, ja, du glaubst nicht richtig oder du fühlst dich nicht anders. Gott hat dich gar nicht gehört. Bete lieber noch einmal. Wir fangen an zu schwanken. Ich weiß nicht, ob Gott mich gehört hat oder nicht. Ich weiß nicht, ob er mir antwortet. Nein, bleiben Sie fest. Wenn Sie gebetet haben, sollten Sie anfangen, Gott zu loben und für seine Antwort zu danken. Wir bleiben standhaft und besiegen den Wind des Zweifels, mein Freund, indem wir Gottes Wort annehmen und immer wieder darüber nachdenken. Wir sinnen über Gottes Wort nach. Wir lesen es immer wieder. Wir lassen uns davon stärken. Und wenn wir das Wort annehmen, dann entsteht der Glaube als natürliches Nebenprodukt davon. Wir können den Wind des Zweifels besiegen, indem wir Gottes Wort annehmen. Darum ging es in der letzten Predigt. Heute haben wir zuerst über den Wind der falschen Lehre gesprochen. Der Wind der falschen Lehre bläst ständig durch die Gemeinde. Lassen Sie sich nicht davon mitreißen. Lassen Sie sich nicht von solchen Winden mitreißen. Lieben Sie die Bibel. Führen Sie eine Liebesbeziehung mit der Bibel. Punkt 1. Punkt 2. Suchen Sie sich eine Gemeinde. Punkt 3. Ordnen Sie sich geistlichen Leitern unter. Wenn die Winde der schwierigen Situationen wehen und Sie diese Winde besiegen wollen, müssen Sie das Wort Gottes hören und tun. Nehmen Sie sich vor, alles umzusetzen, sobald Sie es verstanden haben. Ich möchte Ihnen etwas zeigen, das Sie jetzt sofort tun können. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Jesus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er sagt, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Glauben Sie an den Herrn Jesus Christus. Vertrauen Sie auf ihn. In der Bibel steht, wir sind aus Gnade durch Glauben gerettet, nicht durch Werke, damit sich keiner rühme. Es ist ein Geschenk von Gott. Wenn Sie in Ihrem Herzen glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und ihn mit Ihrem Mund als Herrn anerkennen, dann werden Sie gerettet. Glauben Sie, dass Jesus am Kreuz für Ihre Sünden gestorben ist? Denn das ist er. Er hat die Strafe für Ihre Sünden am Kreuz von Golgatha für Sie getragen. Er hat sein kostbares Blut für Sie vergossen, um Sie zu befreien und Ihnen neues Leben zu schenken. Wenn Sie glauben, dass er nach diesem großen Opfer von den Toten auferstanden ist und bereit sind, ihm Ihr Herz zu schenken und ihn als Herrn anzuerkennen, dann holt er Sie in eine Beziehung zu sich und zum Vater. Das nennen wir Rettung. Wollen Sie mit mir beten? Sprechen Sie es laut aus. Sagen Sie diese Worte zu Gott. Gott, ich komme jetzt zu dir. Ich glaube aus ganzem Herzen. Sagen Sie es. Ich glaube, dass Jesus dein Sohn ist. Ich glaube, dass er am Kreuz für meine Schuld gestorben und von den Toten auferstanden ist. Jesus, du bist ab jetzt mein Herr. Schreiben Sie uns, mein Freund. Gott möge Sie reich segnen. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Bis dahin sei Gottes Gnade mit Ihnen. Amen.
Wir danken dir fürs Zuhören. Weitere Predigten sowie eine tägliche Andacht von Baylis findest du kostenlos auf baylis-conley.de. Gott segne dich.